zumindest. Ein neues Jahr hat begonnen. Neues Jahr, neues Glück, sagt man ja irgendwie auch. Wer weiß, was das neue Jahr bringen wird. Vielleicht hat der ein oder andere sich auch etwas vorgenommen. Vielleicht auch schon jahrzehntelang jedes Jahr was vorgenommen. Mal ist was in Erfüllung gegangen oder hat gut funktioniert. Anderes vielleicht nicht so. Möge das dieses Jahr 2015 etwas werden, wo ihr merkt, dass es euch zum Segen wird. Die Herrnhuter, die haben uns eine Jahreslosung gezogen, die es wirklich in sich hat, wie ich finde. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Vers, den man sich irgendwie an den Kühlschrank, wo auch immer hinkleben kann oder irgendwo aufschreiben kann, damit man immer wieder daran erinnert wird. Weil ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann hat man eigentlich alles verstanden. Dann weiß man, worum es geht. Und wenn man das umsetzt, dann hat man es erst recht verstanden, weil es dann in das Herz gerutscht ist. Und möge das vielleicht heute auch dazu beitragen, dass es tiefer in unser Herz fällt. Ich würde gerne einen Bibeltext lesen aus dem Römerbrief 15, 1 bis 7. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste Schwächerer ernst nehmen. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Denn auch Christus lebte nicht nur für sich selbst. In der Schrift heißt es, die Menschen, die dich beleidigen, beleidigen auch mich. Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, so dass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, denn dadurch wird Gott geehrt. Durch Luther ist es ein bisschen bekannter. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich hatte aus der Neues Leben-Übertragung vorgelesen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich finde, ein sehr schöner Vers für uns als Gemeinden, für uns in Deutschland, um darauf aufzubauen und wirklich Gemeinde damit zu bauen. Ich fand es sehr interessant, als ich die Bibelübersetzung ein bisschen verglichen habe. Elberfelder und Schlachter, die sagen nicht euch, sondern, also nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, sondern wie Christus uns angenommen hat. Fand ich sehr interessant, dass Paulus sich so wirklich mit hineingenommen fühlt. Ja, mich hat er auch angenommen. Nicht nur euch hat er angenommen, ja, uns allen. Ich gehöre dazu. Das steht zwar in den meisten Bibelübersetzungen nicht, aber ich wollte es einfach erwähnen. Oder gute Nachricht sagt es ganz anders. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an. Lasst einander also gelten. Aha. Das ist ein bisschen komisch, finde ich. Dafür, dass es eine deutsche Übersetzung sein soll. Lasst euch gelten, also du bist gültig, ja. Also, der andere, der gilt genauso viel wie du. Könnte man damit sagen jetzt. Ja, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Der andere, der neben dir sitzt, ist genauso von Christus angenommen, wie du auch. Er gilt genauso viel wie ich. Jesus macht ja keinen Unterschied, sondern Jesus liebt ja jeden gleich. Das zu verstehen ist allerdings nicht immer wirklich einfach, aber wir dürfen ja lernen. Ich habe so festgestellt, unser Leben ist häufig doch bestimmt von Schwarz und Weiß denken, von richtig und falsch, von da oben stehen und da ganz unten sein, von angenommen sein und ganz ausgestoßen sein. Und letztendlich dachte ich so, es sind ja Moralvorstellungen, ein Wertesystem, was dahinter steckt und was wir irgendwie von der Gesellschaft auch mitgenommen haben, woraus wir dann entscheiden und sehen, oh, das ist richtig und das ist falsch. Und das prägt unser Denken, das prägt unser Fühlen, das prägt unsere Ängste, unsere Entscheidungen. Und ja, wenn man dann wirklich mal einen anderen Menschen begegnet, der ein Mensch zwar ist, aber total anders als ich, dann haben wir schon manchmal unsere Schwierigkeiten, sich auf den anderen einzustellen. Oder? Empfinde ich zumindest so. Wenn jemand etwas besser kann, neige ich auch manchmal dazu, zu sagen, ja, warum bin ich nicht so gut wie er oder sogar besser? Fußball spielen oder so. Bei euch vielleicht andere Sachen. Und doch ist ja jeder anders. Und es ist eigentlich auch gut. Und doch wissen wir es nicht immer, habe ich so das Gefühl zumindest. Es geht ja nicht darum, den anderen zu beurteilen. Eigentlich nicht. Doch liegt es irgendwie in unserer Natur. Ich habe eine englische Version mal gelesen zum Bibeltext, die New International Version. Und da steht, accept one another. Also im Deutschen würde man wahrscheinlich jetzt sagen, akzeptiert einander. Das heißt auch so viel wie, nehmt einander an. Ja, das, was wir so kennen. Aber dieses Akzeptieren, hatte ich zumindest so gedacht, das ist so ein bisschen oberflächlich. Ein bisschen ja, akzeptieren und dann irgendwie stehen lassen und ja, ich muss nicht mit ihm zu tun haben. Ich akzeptiere dich mal und dann ist gut. Und doch bin ich da ein bisschen tiefer reingegangen und habe versucht herauszufinden, gibt es denn einen Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz? Und ich glaube schon, dass es den gibt. Toleranz ist ja eigentlich so vom Wort her die Duldung, Duldsamkeit. Etwas, was man stehen lassen kann, aber ich bin sehr passiv. Ja, also ich muss mich nicht darum kümmern, das ist mir eigentlich egal. Solange er mich auch in Ruhe lässt, lasse ich ihn jetzt auch in Ruhe. Das ist eigentlich so eher die ursprüngliche Bedeutung von Toleranz. Dass wir heute mehr darüber nachdenken, Gleichberechtigung zu leben, das ist etwas, was sich in der Gesellschaft entwickelt hat. Das müssen wir so sehen und das müssen wir auch annehmen lernen. Aber Akzeptanz, das hat etwas mit vom Lateinischen her kapieren zu tun, komischerweise. Und das heißt, ich versuche, wenn ich jemand akzeptiere, zuerst zu verstehen, zu kapieren, worum es geht. Dass ich den anderen mich nähere und sage, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ich verstehe, wie du denkst, verstehe, dass du dich so und so fühlst. Und erst nachdem ich verstanden habe, dann kann ich auch akzeptieren. Es ist ein bisschen aktiver, es ist so eine kleine Nuance, so ein kleiner Unterschied. Und doch kann der eigentlich einen großen Unterschied ausmachen, wenn wir gerade auch hier in der Gemeinde miteinander leben wollen. Oder auch mit anderen Menschen. Ich dulde nicht nur jemanden, sondern ich versuche, auf jemanden zuzugehen, ihn zu verstehen, zu akzeptieren, wenn er anders denkt. Aber ich versuche aktiver mit ihm zu leben, mit ihm zu reden, an ihn dran zu sein. Und ich denke, das macht Gemeinde aus. In der Gesellschaft, finde ich jetzt zumindest in den einen oder anderen Ort, sieht man das anders. Und ich freue mich immer so total, wenn welche in den Refresh kommen und sagen, hier fühle ich mich wohl. Hier fühle ich mich angenommen. Komischerweise muss ich mich hier nicht verstellen. Anders als sie es in der Schule oder sonst wo kennenlernen. Und das wünsche ich mir, dass wir das als Gemeinde auch sind. Denn Gott lebt es uns ja vor oder hat es uns vorgelebt durch Jesus. Was es heißt, jemanden zu verstehen, jemanden zu akzeptieren, jemanden zu lieben. Dass wir jemanden nicht nur tolerieren, sondern dass es auch ein Stück weitergeht. Ich habe im Griechischen auch nachgeschaut, dieses Wort annehmen wird eigentlich übersetzt mit aufnehmen. Und wenn man jemanden aufnimmt, dann hat das einen Vergleich Gastfreundlichkeit, genau. Ich wollte gerade Besucherfreundlichkeit sagen, aber das ist ein bisschen falsch. Gastfreundlichkeit. Wenn ich jemanden aufnehme, dann habe ich meinen Blick, meine Konzentration auf denjenigen, den ich einlade. Nehmt einander auf, so wie ihr einen Gast aufnehmt. Ja, dass er sich willkommen fühlt. Dass er weiß, er darf sich hinsetzen, er darf was trinken, er darf essen, er darf sich eigentlich so verhalten, so wie er ist. Ja, man tut ja als Gastgeber normalerweise alles, dass derjenige sich wohlfühlt. Also soll das ja auch tun. Und so sollen wir leben. Als welche, die jemanden aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob diese Person, die wird mich wahrscheinlich nach dem Gottesdienst hauen, aber wir wurden am Dienstag von einer ganz netten Dame eingeladen als Älteste, nämlich Susanne. Und ich finde, Susanne macht das immer sehr schön. Wir sind ja immer als Ältestenkreis zu ihr hingegangen. Sie sitzt da vorne, genau. Und wir fühlten uns immer sehr umsorgt. Da steht alles auf dem Tisch, Getränke, Snacks, sogar mehr als Snacks. Und man fühlt sich so, ja, man fühlt sich wie zu Hause. Und so finde ich, sollte es ja auch sein. Ein offenes Haus in gewisser Weise. Der eine kann das mehr, der andere weniger. Aber ich denke, jeder hat von uns einen Ansatz, das umsetzen zu können. Die Gemeinde in Rom, hier hatte eine Schwierigkeit. Naja, da gab's halt die Römer, die Heiden, die sogenannten Heiden, da gab's aber auch Juden. Und jeder hatte eine andere Vorstellung, seinen Glauben zu leben. Hier, wir auch, würde ich sagen. Jeder hat eine andere Art und Weise, wie er seinen Glauben lebt. Und wenn wir dann noch welche hinzunehmen aus afrikanischen Ländern oder so, die leben das nochmal ganz anders. Die können uns Deutsche überhaupt nicht nachvollziehen, gar nicht verstehen. Und uns geht es wahrscheinlich genauso. Und doch gehört es ja dazu, sich in den anderen hineinzuversetzen. Wer sind denn diese Schwachen im Glauben, die es im Vers 1 hieß? Eigentlich steht da gar nicht im Glauben, vom Griechischen her. Eigentlich steht da nur die Schwachen. Es kann aber auch bedeuten, die Unfähigen, die Kraftlosen. Und das sind nicht so diejenigen, die man immer betütteln muss oder die Schwächeren, die sich immer auch betütteln lassen, sondern das sind die Schwächeren, die, und ich denke, das ist auch in dem Sinne richtig, die im Glauben noch nicht so weit sind wie andere. Das ist nicht schlimm, das ist okay und das ist auch normal, weil jeder mal ein Baby im Glauben war. Aber wenn zum Beispiel gewisse Dinge passieren im Umfeld, mit dem man nicht umgehen kann, dann ist er in dem Moment, würde man ja so sagen, ein Schwächerer im Glauben. Und das heißt, da fehlen ein paar Muskeln, könnte man sagen. Und die darf man trainieren. Aber was macht man mit diesem Schwächeren im Glauben? Wie geht man mit ihnen um? Und finden wir sie auch hier in unserer Gemeinde? Finden wir sie, wenn wir vielleicht wöchentlich, monatlich mit solchen Leuten zu tun haben? Bei den Römern, sagen wir mal, mit dem Römerbrief hat beschäftigt dieses Götzenopferfleisch, also ein Fleisch, was Götzen geopfert wurde. Darf man das dann nachessen? Oder darf man das nicht essen? Hat es eine gewisse sakrale Bedeutung oder nicht? Oder die Juden, die sagten eher so, ey, ich habe gewisse Feiertage und die sind mir sehr wichtig. Ich finde es eigentlich total doof, sage ich jetzt mal, dass du sie nicht einhalten willst. Aber mir sind sie wichtig. Wie gehen wir damit um? Jeder von uns hat wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Thema, sogar was die Bibel betrifft, unterschiedliche Meinungen. Und manchmal empfinde ich es zumindest so, dass man dritt, viert, fünft Prioritäten höher setzt als die, um die es sich eigentlich drehen sollte, um das Wesentliche. Auf einmal sind die Dinge, die eigentlich gar nicht so den Glauben ausmachen, das Leben mit Jesus, wichtiger geworden als das Wichtige selbst, als das Wesentliche. Ich habe ein paar Beispiele aufgeschrieben. Zum Beispiel Vegetarier gegen Hobbygriller, Fahrradfahrer gegen Motorsportfans, Lobpreisaufsteher und Händeheber gegen Sitzenbleiber, Radikalpazifisten gegen Bundeswehrsoldaten, Gepierste gegen Nichtgepierste, Tätowierte gegen Naturhautträger, klassische Musik gegen Pop, rotes Liederbuch gegen grünes, gegen Folie, gegen Beamer und IKEA-Kunden gegen den Rest. Also immer andere Geschmäcker. Ja, aber manchmal sind die Geschmäcker, weil es mir so schmeckt, ist es sehr wichtig. Ja, es schmeckt mir sehr gut. Und deswegen musst du es dir eigentlich auch mal probieren, muss es dir eigentlich auch schmecken. Leider funktioniert das immer nicht so. Schlimm wird es da, wenn man anfängt zu sagen, dass gewisse Dinge eine Sünde sind, obwohl sie gar keine Sünde sind, sondern eigentlich nur eine andere Meinung, einfach nur ein anderer Geschmack, einfach nur eine andere Gewichtung. Jeder, wie schon gesagt, lebt anders seinen Glauben. Jedem anderen ist auch etwas anderes wichtig. Der eine zum Beispiel glaubt eher an Gott den Vater, mag die Vaterrolle Gottes. Der andere mag Jesus als Retter, als Erlöser, als Heiland. Und der andere betont eher den Heiligen Geist, der in unser Leben gekommen ist, der uns Trost schenkt, der uns führt, der uns erfüllt, der uns das ewige Leben geschenkt hat. Und dennoch sind sie ja alle gleich. Es ist ja alles gut. Ja, aber der eine mag eher das und der andere das. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Das nur als Beispiel. Ich fand es sehr interessant, dann auch zu lesen, nachdem Paulus auf Götzenopferfleisch und so eingegangen ist, in Kapitel 14, Vers 17 zu lesen, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Mögen wir das leben, mögen wir das lernen, dass es um diese Dinge zum Beispiel geht. Das, was Jesus uns geschenkt hat und dass Jesus selbst die Mitte bleibt. Und dann habe ich noch einen Satz gelesen, den ich sehr gut fand, den möchte ich euch mitgeben. Vielleicht kann das eins unserer Prinzipien werden. Im wesentlichen Dingen die Einheit. In unwesentlichen Dingen die Freiheit und in allen Dingen die Liebe. Vielleicht bringt es für den einen oder anderen etwas auf den Punkt. In wesentlichen Dingen die Einheit, dass wir zum Beispiel, Jesus ist der Sohn Gottes, das bleibt, das soll bleiben. Wenn das verschoben wird, okay, dann müssen wir reden. Auf jeden Fall. Aber in anderen Dingen, unwesentlichen Dingen die Freiheit, obwohl man auch natürlich darüber diskutieren darf, und in allen Dingen, obwohl man unterschiedlicher Meinung ist, die Liebe. Einen anderen Vers, den kennt ihr mit Sicherheit auch. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ein ganz starkes Wort, wie ich finde. Das passt so ein bisschen zu dem, nehmt einander an, einer trage des anderen Last. Wenn andere das ernst nehmen, wird meine Last natürlich auch getragen. Und das macht Gemeinschaft aus. Ja, dass wir sind berufen zu Lastenträgern. Das ist jetzt nicht die populärste Berufung, aber es ist doch Teil von Gemeinschaft. Es ist ein Muss, ja, das zu leben und das zu erleben hier in dieser Gemeinde, dass wir füreinander da sind. Natürlich muss jeder sich die Frage stellen, wann ist die Last zu groß? Wann kann ich dem anderen nicht mehr helfen? Wann kann ich den anderen nicht mehr mittragen? Die Lasten. Aber das ist jetzt vielleicht eine andere Frage. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen, die mit Sicherheit alles auch noch etwas unterstreicht. Bleibt niemandem etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und alle anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ich habe manche kennengelernt, die gesagt haben, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das bedeutet, sehr tolerant zu sein. Das bedeutet wiederum, du darfst mir nicht sagen, was die Wahrheit ist. Du darfst mir ja nichts Böses tun. Also etwas, was mich zum Zweifeln bringt, etwas, was mich zum Nachdenken bringt, so wie ich glaube und denke, darfst du mich nicht davon abbringen. Und ich finde, da geht's dann schon auch zu weit. Nichts Böses tun ist dann doch etwas anderes. Ja, also das Gegenteil von Liebe. Wenn man mit jemandem redet und etwas sagt, wie man denkt, und dass das die Wahrheit ist, die ich aus dem Wort Gottes her erkenne, dann ist das eher etwas Besseres, was man den anderen anbieten möchte, als etwas Böses. Und doch gibt es ja, wie schon gesagt, auch unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Bibeltexten. Und es ist immer eine Herausforderung, darüber auszutauschen. Ich fand es total schön, in der letzten Ausgabe, in der Zeit der WM, da gab es einen Ausschnitt von einem Hauskreis, von Uli und Barbara und so. Und die saßen richtig schön zusammen, alle am Lachen so. Und man hat richtig gemerkt, es ist eine tolle Gemeinschaft. Und ich finde, so im Hauskreis, da wo man sich wöchentlich trifft, da darf man da ehrlich sein. Da darf man auch austauschen über Dinge, die man vielleicht so hier im Gottesdienst und danach überhaupt nie stellen würde. Fragen, Antworten, die man hat. Im Hauskreis, da entwickelt sich Gemeinschaft und da darf man tiefer in die Materie einsteigen. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das erleben. Wir müssen Gottes Wort als Christen nehmen und sehen und leben und uns inspirieren lassen von Gott. Denn das Wort Gottes ist die erste Quelle, die wir haben. Und den Heiligen Geist natürlich auch. Wir sollen in Einheit leben. Und ich habe ein Bild euch mitgebracht, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Das wurde offiziell gemacht für diese Jahreslosung. Kann man auch im Internet rausnehmen. Und ihr seht hier so eine Art Teppich. Und diese Künstlerin, die heißt Stephanie Balinger, die hat das extra gemacht. Und es ist aus unterschiedlichem Material zusammengenäht. Es gibt Teile mit ähnlichen Farben und Mustern. Und jedoch gleicht keines dem anderen. Manche Stoffe wirken zart, fast durchscheinend, andere eher grob und fest. Die einen sind filigran gemustert, andere einfacher gestrickt. Abstrakte und verspielte Muster wechseln sich ab. Und ich finde, daraus kann man irgendwie sehen, so bunt kann Gemeinde sein. Ganz unterschiedlich. Ja? Und doch ist es ja ein Teppich, ich weiß nicht, was ist das? Ja, eine Decke oder so. Gehört es zusammen. Ja, es ist zusammengenäht. Und dann geht's auch noch weiter. Das Reich Gottes ist keine Monokultur. Ja, ist keine, ja. Deswegen gibt es diese Felder mit diesen aufgedruckten Worten zum Beispiel. Ja, im Griechischen sehe ich da oder Chinesisch ist da auch und so. Wir gehören ja irgendwie alle mit hinein in die Gemeinde Jesu. Wir sind eine Einheit, weil Jesus uns zur Einheit berufen hat, weil Jesus uns gerufen hat. Ja, da ist egal, ob du arm bist oder reich, ein Jude, ein Araber, ein Deutscher, ein Türke, Iraner, ein Kongolese. Eine Gemeinde macht da keinen Unterschied. Auch keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, Kindern, Jugendlichen, Familien, Singles, Verliebte, Verlobte, Verheiratete, aktive Senioren und auch die anderen. Alle sind mit hineingenommen, weil Jesus uns angenommen hat. Und das ist, denke ich, das ist ein Basic, würde ich sagen, also eine Grundlage, auf der wir immer wieder in unserem Christenleben zurückkommen, ehrlich gesagt. Wir wünschen uns manchmal, dass wir als Christen vorankommen, neue Erkenntnisse gewinnen und doch müssen wir uns eigentlich immer wieder neu an die Basics erinnern, weil die uns wieder zu neuer Leidenschaft und zu neuer Hingabe motivieren. Was ich ganz toll finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, dass in den Nähten zwischen den Bildern Kreuze sind. Also das Jesuskreuz. Und ist etwas dunkler in Schwarz aufgeschrieben worden, aufgezeichnet worden. Und deswegen ist natürlich auch der zweite Punkt, wie Christus euch angenommen hat. Ich meine, wir haben das im Abendmahl schon sehr tief, denke ich, gefeiert. Christus hat uns angenommen. Obwohl wir Sünder sind. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil er uns liebt. Ich fand es ganz interessant, in dem Bibeltext, den ich vorgelesen hatte, weiterzuschauen in Lukas 22. Denn sofort sprachen die Jünger darüber, wer von ihnen denn im Himmelreich der Größte sein würde. Direkt nach dem Abendmahl. Das ist schon ein bisschen komisch, finde ich jetzt zumindest. Und Jesus gibt ihnen eine Antwort. Unter euch soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Ein Satz, den man erstmal schlucken muss, denke ich. Aber da ist was dran. Lasst euch ja einander gelten, ja, wie die gute Nachricht das sagt. Und warum? Weil jeder vor Gott etwas gilt. Jeder hat seinen Wert von Gott bekommen und kein Mensch kann diesen Wert absprechen. Kein Mensch kann dieses Recht, Kind Gottes zu sein, wegnehmen. Das bleibt für immer und das ist die neue Identität, die wir in Christus haben. Und in der sollen wir bleiben. Ich habe eine Übersetzung auch noch gefunden in der English Standard Version. Da steht, therefore, welcome one another as Christ has welcomed you. Jesus hat uns willkommen geheißen, könnte man sagen. Er hat uns herzlich eingeladen. Und meine Frage ist manchmal oder hin und wieder, haben wir das noch in Erinnerung, dass Jesus uns eingeladen hat? Dass Jesus uns herzlich eingeladen hat? Willkommen geheißen hat in seine Nähe? Auf dass wir es doch nicht vergessen mögen, wo wir hergekommen sind. Ich finde, wie Christus uns angenommen hat, passt sehr gut noch zu der alten Jahreslosung, die da heißt, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, Jesus ist mein Glück. Ja, finde ich sehr schön, die Zeichnung. Jesus ist mein Glück, dann weiß man natürlich, dass man von Jesus angenommen ist. Und ich glaube, wenn man weiß, dass man von Jesus angenommen ist, dann ist man auch in der Lage, andere anzunehmen. Weil wenn ich Gott liebe, kann ich meinen Nächsten lieben. Und ich kann auch mich selbst lieben. Alles hat seinen Ursprung doch in Gott. Und wozu dient das alles? Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Zu Gottes Lob. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, gehört uns nicht mehr. In dem Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, gehört ihm alles. Das bedeutet nicht, dass er uns wirklich alles wegnimmt, ja, und wir wie Franz von Assisi irgendwo hier nackt rumlaufen müssen, arm sind, kein Haus mehr haben. Aber dass wir uns nicht mehr selbst gehören, dass wir nicht mehr Sklaven von uns selbst sind, dass wir auch nicht mehr anderen dienen, anderen Göttern, anderen Sachen, sondern wir gehören Jesus und er beschenkt uns mit Dingen, die wir vorher nie für Möglichkeiten haben. Meistens auch Dinge, die nicht vom materiellen Wert sind, aber die uns inneren Frieden geben, die uns mehr geben als das, die in Ewigkeit bleiben. Und wir dürfen in einem Leben mit Gott Schätze im Himmel sammeln. Zu Gottes Herrlichkeit, zu Gottes Lob. Eigentlich steht hier, ein griechisches Wort, das steht für Herrlichkeit, Ehre, Anerkennung, Glanz, Ausstrahlung, könnte man auch sagen. Eigentlich nicht zu Gottes Lob, Lob natürlich auch, aber zu Gottes Ehre, Herrlichkeit passt es noch ein bisschen besser. Ich meine, Gott ist herrlich, ihm gehört die Herrlichkeit, wem denn sonst? Und als Christen sind wir auf dem Weg, mit Gott, aber auch für Gott zu leben. Und alles, was wir sind und haben, ist für ihn. Möge das uns begleiten in diesem Jahr. Jesus lässt uns aber auch teilhaben an der Herrlichkeit, die wir in Jesus doch kennenlernen durften. Und ich finde es sehr schön, Jesus als Vorbild zu nehmen, wie unser Bibeltext im Römerbrief ja auch sagt. Und in Philipper 2, Vers 6 steht, Jesus hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Nein, er ließ es los, er ließ die Herrlichkeit Gottes los, den Himmel ließ er los und er kam auf die Erde. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Für uns. Damit wir wieder in das Allerheiligste kommen. Damit wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Möge das ja, uns begleiten, uns motivieren, zu Gottes Ehre zu leben. Denn ich glaube, dass wenn wir Gott ehren, dann ehrt er uns zurück. Und das ist schon sehr, strange, könnte man sagen, sehr bezeichnend, sehr, weiß nicht, unfassbar. Gott ehrt uns, lobt uns, nimmt uns an die Seite, nimmt uns in den Arm, weil wir zu ihm stehen. Ja, er liebt uns wieder zurück. Eigentlich hat er uns zuerst geliebt, dann lieben wir ihn und dann liebt er uns wieder. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Und doch leben wir natürlich meistens eher durch das Nehmen, weil Gott alles ist und wir mehr auch nicht brauchen. Ich glaube, wenn die Ehre Gottes im Vordergrund steht, dann ist die Gemeinschaft einfacher. Dann können wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und die Neue Genfer Übersetzung, die dreht den Vers ein bisschen um und sagt, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt. Ich möchte noch zu dem Bild sagen, man kann das da hineinlesen, muss man nicht, aber kann man. Der leuchtende Kreis, den ihr da seht, der kann genommen werden wie eine Lupe, die dazu einlädt, genauer hinzusehen. Unser Leben im Lichte Gottes zu betrachten. Die Schönheit der einzelnen Stücke zu entdecken, der einzelnen Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und rechtzeitig zu merken, wo eine Naht zu reißen droht. Wo wir abhelfen müssen. Der leuchtende Kreis lädt auch dazu ein, anzuknüpfen, sich einzubringen, seinen Platz in der Gemeinde zu entdecken. Dass Gemeinde Jesu ein Ort wird, wo man sich wohlfühlt, wo man weiß, ich bin richtig. Aber auch nur, weil er den ganzen Teppich zusammenhält, nämlich Jesus. Er hält alle Fäden zusammen. Er bringt alles, jedes Stück zusammen. Und ja, es ist möglich, in Einheit vor ihm und mit ihm zu leben als Gemeinde. Und das wünsche ich uns allen für dieses Jahr. Amen.